In unserer Wirtschaftszone findet man Kupfer, Gold und Silber. Der Reinheitsgrad ist dabei mehr als 32% höher als beim Abbau an Land.
Da kann man aus der Stimme schon raushören, wie sich der Chef des Geologischen Dienstes auf Tonga freut über das, was da auf dem Meeresboden vor der Inselgruppe lagert. Und damit ist er nicht allein. Seit Jahren buhlen internationale Konzerne und Staaten um das Startsignal im Tiefseebergbau. Das ist vermutlich eine der wenigen Zonen auf unserem Planeten, die noch nicht ausgebeutet wurden, aber erforscht. Und so wissen wir, dass in einigen Regionen da unten sogenannte Manganknollen liegen. Das sind pflastersteingroße Brocken, die neben Mangan auch Kupfer, Kobalt und Nickel beinhalten. Auch seltene Erden lagern dort unten im Schlamm. Alles Rohstoffe, die die Menschheit für die Energiewende hier oben gut gebrauchen kann. Aber wie groß ist der Schaden da unten durch den Tiefseebergbau?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Darüber wird gestritten. Die Entscheidung fällt die internationale Meeresbodenbehörde auf Jamaika. Deren Rat trifft sich ab nächster Woche. Im Sommer könnte feststehen, ob es nächstes Jahr losgehen darf. Und damit hallo zu dieser neuen Folge der Weltzeit. Ich bin André Zanto und unterwegs für uns war unsere Korrespondentin Katrin Erdmann in Ostasien und im Pazifik, um zu erfragen, welche Chancen und Risiken Tiefseebergbau in internationalen Gewässern hat und in den eigenen, zum Beispiel in Japan.
海底までたどり着くまでに出会う生物の多くはクラゲの仲間です。
Das japanische Forschungs-U-Boot Shinkai im Einsatz. Es liefert Aufnahmen aus der Tiefsee. Ein scheinbar farbloser Fisch guckt mit offenem Maul in die Kamera. Ein dunkelblau fluoreszierendes Gebilde, das an eine überdimensionierte Seegurke erinnert, biegt sich hin und her. Ein Tintenfisch in Tubenform scheint sich zu verneigen. Das U-Boot gehört zu JAMSTEC, die japanische Agentur für die maritime und geologische Wissenschaft und Technologie, erforscht die Tiefsee in der eigenen Wirtschaftszone.
We thoroughly survey the location of the size of rare earth deposits under the seafloor around Minami Torishima Island.
Im Rahmen eines Forschungsprogramms verschiedener Ministerien und Institutionen hat JAMSTEC vor der japanischen Koralleninsel Minamitori, auch Markusinsel genannt, vor mehr als 10 Jahren seltenen Erdenschlamm gefunden. Yoshihisa Kawamura ist der Teamleiter des Projekts.
Wenn wir diese Elemente aus dem Sediment heben, sind das sehr, sehr gute Bodenschätze für Japan.
Bis zu 12 Tonnen seltene Erden könnten am Meeresboden lagern. Sie könnten Japans Bedarf und für manche Stoffe sogar den weltweiten Bedarf für Jahrzehnte decken, zum Beispiel für Elektrofahrzeuge und Magneten für Windkraftwerke.
In solche Wassertiefen vorzudringen und zu versuchen, etwas herauszuholen, ist technisch sehr, sehr schwierig. Zum Beispiel, um etwas vom Grund heraufzuholen, müssen wir ein Rohr vom Schiff installieren, das mehr als 5000 Meter in die Tiefe reicht.
Das ist fast doppelt so viel wie bei der Öl- und Gasförderung, gibt Kawamura zu bedenken.
Der zweite Unterschied ist, wenn Sie nach Öl und Gas bohren, dann schießt das ganz von selbst nach oben. Aber hier haben wir es nur mit Schlamm zu tun und der bewegt sich natürlich überhaupt nicht. Wir müssen also Energie verwenden, um ihn nach oben zu bringen.
Während die Manganknollen im Südpazifik quasi gepflückt werden könnten, müsste hier der harte Schlamm erst einmal in kleine Stücke gebrochen und dann hochgepumpt werden. Bisher haben Kawamura und sein Team nur in etwa 2000 Metern Tiefe Tests durchgeführt und Schlamm nach oben geholt. Die japanische Regierung aber drückt aufs Tempo und hofft, dass es 2025 richtig losgehen kann. Warum? Das kann der Ingenieur als Mitarbeiter eines öffentlich finanzierten Instituts nur umschreiben.
Ein Grund ist, dass sich das, sagen wir mal, Geschäftsumfeld verändert, also die Lieferketten. Und die Welt ist in 2 Gruppen unterteilt. Und Japan bzw. japanische Unternehmen kaufen seltene Erden derzeit vor allem von einem Land, Also was ist, wenn sich die Situation dramatisch ändert oder sich dieses Land plötzlich völlig anders verhält?
Die Rede ist von China, dem wichtigsten Wirtschaftspartner Japans, von dem die Abhängigkeit verringert werden soll. Zukünftige Risiken sollen minimiert werden, auch in puncto Umweltauswirkungen. Eine der größten Sorgen sind sogenannte Sedimentwolken, die beim Abbau in der Tiefsee entstehen, wandern und somit auch weit vom Abbauort entfernt und in geringerer Tiefe Flora und Fauna beeinträchtigen könnten, wie Kritiker sagen. Sein Team habe deshalb die Versuchsflächen versiegelt, sagt Kawamura.
I think if human doing some activities in the whatever the nature or whatever the in the place anyway.
Ich denke allerdings, jeder menschliche Eingriff in die Natur hat Folgen für die Umwelt. Das lässt sich auch nicht vermeiden. Wir bemühen uns jedoch, den Schaden in Grenzen zu halten, beziehungsweise es so zu machen, dass das Gebiet nicht für immer zerstört ist, sondern sich wieder erholen kann.
We do make a damage, but we don't want to make a such kind of, you know, the unrecoverable damage.
Dass dies schwierig sein könnte, legen Studien des Geologischen Dienstes von Japan aus dem Sommer 2023 nahe. Kurz gesagt, zeigt ein nur zweistündiger Tiefseebergbautest, dass sogar noch ein Jahr später die Fisch- und Garnelendichte im Abbaugebiet und drumherum rückläufig ist. Projektleiter Kawamura sagt, in einer überschaubaren Zeit würde, wie die Manganknollen im Südpazifik, auch der seltenen Erdenschlamm nicht nachwachsen. Nachhaltig klingt der Tiefseebergbau also nicht. Deshalb haben sich Länder wie Deutschland auch erst einmal für ein Moratorium für die Kommerzialisierung ausgesprochen. Japan hingegen nicht. Im Gegenteil. Das japanische Unternehmen Pamco hat mit der größten Firma, die Manganknollen heben will, der kanadischen Metals Company, Ende 2023 eine verbindliche Absichtserklärung für die Weiterverarbeitung der Metalle vereinbart. Pamco sichert sich in der Erklärung ein Exklusivrecht auf die ersten 1,3 Millionen Tonnen Manganknollen aus der Tiefsee zu. Zunächst im Probelauf wollen die Japaner die Knollen dann kommerziell weiterverarbeiten, wie sie auf Nachfrage der ARD erklären. Shigeru Tanaka hat noch nichts von dieser Kooperation gehört, aber überrascht ist er nicht. Für den Generalsekretär des Asia Pacific Resource Centers, das sich gegen den Tiefseebergbau engagiert, ist das Thema in der japanischen Öffentlichkeit quasi nicht präsent. Die Regierung lasse das Volk im Ungewissen.
Sie versucht, den Tiefseebergbau durchzusetzen, ohne die Öffentlichkeit über die Risiken zu informieren. Dabei wird sich das auf die Fischerei auswirken, auf das, was auf unseren Tisch kommt. Der Preis für Speisefisch wird steigen. Es wird enorme Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen der Menschen haben.
Was seinen Mitstreitern und ihm besonders Sorgen bereitet, sind die Schwaden.
So what is feared right now is what is called plumes.
Wenn in der Tiefsee gearbeitet wird, werden Sedimente aus dem Meer nach oben geschleudert. Man könnte einfach sagen, oh, das ist doch nur eine Art Staub, der aufsteigt und wieder runterfällt. Allerdings muss man dabei bedenken, dass in der Tiefsee noch immer Reifenspuren von vor 40 Jahren zu finden sind.
Er appelliert nicht nur an seine Regierung, Konkurrenzkämpfe und Abhängigkeiten außen vor zu lassen und lieber das große Ganze zu sehen und darauf zu setzen, das Meer zu schützen, damit alle länger von ihm profitieren können.
This ocean will take revenge on humanity.
Dieser Ozean wird sich an der Menschheit rächen, indem er uns einfach ein totes Meer anbietet.
By just offering us a dead sea.
Mahnende Worte, die längst von verschiedenen Seiten kommen und gehört werden. Mehr als 20 Staaten und auch Unternehmen haben sich für das Moratorium ausgesprochen. Wie Japan bleibt auch das Nachbarland Südkorea dabei außen vor.
The oceans, home to diverse life forms and rich mineral resources, serve as a kind of depository for humans.
Ein Werbevideo von KIOST, dem koreanischen Institut für Meeresforschung und Technologie. In dem 5-minütigen Film geht es auch um reichhaltige Bodenschätze im Meer.
We are pioneering new resources that offer infinite potential for the future and promise to help us overcome the limitations of our land resources.
Nam U-jin ist Direktorin im südkoreanischen Ministerium für Ozeane und Fischerei. Das Ministerium ist federführend für den Tiefseebergbau. Nam legt zum Interview einen Stapel von Dokumenten vor sich auf den Tisch. Sie wirkt nervös, guckt ständig auf die Uhr und wägt jedes Wort ab.
Wir haben einen Vertrag mit der Meeresbodenbehörde ISA geschlossen, um auf Fidschi, Tonga und den Easy-Inseln Untersuchungen durchzuführen.
Jetzt wisse man, wo es Entwicklungspotenzial gäbe, sagt Nam kurz angebunden. Insgesamt, so geht aus offiziellen Quellen hervor, hat Südkorea für eine Fläche, doppelt so groß wie das eigene Staatsgebiet, Lizenzen für den Meeresbergbau erworben. Die Republik Korea habe der internationalen Gemeinschaft bewiesen, dass sie in der Lage ist, die Erschließung von Bodenschätzen in der Tiefsee anzuführen, heißt es auf der Seite des staatlich finanzierten Instituts für Meeresforschung Kiost.
Südkorea interessiert sich seit den 1990er Jahren für die Vorkommen am Meeresboden. Wir glauben, dass es dort in der Zukunft jede Menge Möglichkeiten gibt und deshalb forschen wir weiter.
Wie Deutschland hat Südkorea seine Lizenzen nochmals verlängert. Zu der heiklen Frage möglicher Umweltauswirkungen antwortet die Direktorin ausweichend.
Dass sich der Tiefseebergbau problematisch auf die Umwelt auswirken könnte, können wir derzeit nicht sagen. Wir halten uns an die grundlegenden Anforderungen der Internationalen Meeresbodenbehörde.
Auf jeden Fall brauche es Regularien für den Abbau. Und Südkorea gehöre zur entsprechenden Gruppe der Internationalen Meeresbodenbehörde in Jamaika, die diese Regeln erstellt, sagt Nam.
Viele dieser Vorkommen enthalten Kobalt, Nickel, Mangan und Kupfer. Und Korea mangelt es an solchen Bodenschätzen. Die sind aber sehr wichtig für unsere Schlüsselindustrien. Wir hoffen, dass uns der Tiefseebergbau helfen könnte.
Wie viel Geld Südkorea bereits investiert hat, kann oder will sie nicht sagen. Auch nicht, ob das Land dadurch unabhängiger vom wichtigsten Wirtschaftspartner China werden möchte. Besuch auf Tonga. Das Königreich im Südpazifik ist einer der Inselstaaten, der auf den Tiefseebergbau drängt und sich mit dem Unternehmen Tommel zusammengetan hat, das zur Metals Company gehört, dem wichtigsten kommerziellen Player im Tiefseebergbau. Am Rande der Hauptstadt Nuku'alofa schaukelt an einem kleinen Hafen das Boot von Roy Pani hin und her. Der 50-Jährige fischt seit 34 Jahren in Tonga. Er ist gerade zurückgekommen und hat jede Menge dicke Thunfische auf dem Steinboden ausgebreitet. Vom Tiefseebergbau hat er schon gehört.
Wenn das allen zu mehr Einkommen verhilft, nicht nur der Hauptinsel hier, sondern auch meiner Insel, dann ist es gut. Aber wenn es dazu führt, dass sich der Fisch verteilt und wir weniger Ausbeute haben, dann sollten sie das stoppen.
Der Fischer ist jedoch sicher.
Es ist unsere Regierung. Wir sollten ihr vertrauen. Ich glaube nicht, dass sie etwas tun würde, was uns schädigt. Wenn Tiefseebergbau für Tonga von Vorteil ist, sollten wir ihn unterstützen.
Sam Feao sieht das anders. Der 74-Jährige hat fast sein ganzes Leben auf dem Meer verbracht. Jetzt ist er Vorsitzender des Fischereiverbandes.
Tonga liegt geografisch auf dem pazifischen Feuerring. Durch den Tiefseebergbau wird sich die Situation nur verschlimmern. Wir hatten nie irgendwelche Bodenschätze oder Mineralien. Wir haben nur das, was wir im Garten anbauen und das, was uns das Meer gibt. Fisch ist also unser Nahrungsmittel und zugleich unsere Einkommensquelle.
Und die sollte Tonga nicht gefährden. Wellen prallen auf ein Riff und spritzen durch unterschiedlich große Löcher im Vulkangestein wieder hinaus. Die Blowholes im Königreich Tonga gehören zu den Touristenattraktionen auf der Hauptinsel. Eine andere sind Walbeobachtungstouren. Ein Millionengeschäft. Tukia Tatafu fährt seit 20 Jahren mehrere Monate im Jahr raus, wenn die Buckelwale zum Paaren, Gebären und Herumtollen kommen. Nicht nur sie verdiene dann gut.
Die Unterkünfte sind alle voll, die Restaurants auch. Auf den Märkten wird viel Obst und Gemüse verkauft. Alle profitieren davon. Wir sagen hier, Tourismus ist jedermanns Geschäft.
Dem Tiefseebergbau steht sie kritisch gegenüber.
Es wird das Leben im Meer beeinträchtigen. Die Regierung argumentiert zwar, dass das alles außerhalb der 200-Meilen-Zone passiert, aber die Wale reagieren sehr empfindlich auf Geräusche und Krach, auf jegliche Veränderungen am Meeresboden.
Und es dürfe nicht vergessen werden, die Buckelwale würden auf ihrem Weg 6000 Kilometer zurücklegen.
Ich habe Sorge, dass die Wale, wenn wir das weiterverfolgen, Tonga verlassen und nicht wieder hierher kommen können. Das hätte nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaft der lokalen Bevölkerung, sondern auch auf die verschiedenen Populationen, die Wale, die Schildkröten, die Delfine.
Sonntags in Tonga. Eigentlich wird in dem Inselstaat an diesem Tag nur in der Kirche gebetet und zu Hause geruht. Doch Taniela Kula, Staatssekretär im Ministerium für Land und natürliche Ressourcen, sowie Chef des Geologischen Dienstes von Tonga, nimmt sich trotzdem Zeit für ein Gespräch.
Alle wissenschaftlichen Ergebnisse, die wir bisher gesehen haben, gehen von einem minimalen Einfluss auf die Umwelt durch Tiefseebergbau aus.
Beziehungsweise seien die Folgen für die Menschen geringer als beim Abbau an Land. Im Fischereiministerium gäbe es zwar Bedenken, dass der Tiefseebergbau die Fischwanderungen stören könnte, aber
wir verstehen die Wissenschaft hier so. Je mehr du den Meeresboden störst, umso mehr Fische werden zu den Mineralien kommen, wenn du diese hebst.
Das hätten sein Team und er selbst beim Sandabbau an den Küsten gesehen. Dort, wo Löcher entstanden seien, hätte es anschließend viel mehr Fische gegeben, sagt Kula. Auch dass mögliche Maschinengeräusche, zum Beispiel Wale, beeinträchtigen können, wie es Kritiker vorhersagen, glaubt er nicht.
Ich denke, die Geräuschfrequenz, die beim Tiefseebergbau entsteht, reicht nicht so weit wie die Gesänge der Wale. Und ich denke, es ist eine andere Frequenz.
Für sein Land mit den 100.000 Bewohnerinnen und Bewohnern, ohne Industrie- und Exportprodukte, soll Tiefseebergbau die Rettung der wirtschaftlichen Probleme sein.
Wir haben keinen anderen Bereich, der unsere Wirtschaft stärken kann. Der Tourismus kommt nicht in Frage. Wir haben nur ein paar hundert Hotelbetten, können keine internationale Konferenz abhalten. Also müssen wir uns einem Sektor zuwenden, der unsere Wirtschaft voranbringt. Und die Mineralien auf dem Meeresboden haben das Potenzial dafür.
Dafür, dass Tonga als sogenannter Sponsorstaat auftritt, erhält es nach Kulas Angaben jährlich 6 Millionen Dollar vom Unternehmen Tommel. Weil das aber nicht besonders viel ist, will er das kanadische Unternehmen dazu bewegen, Steuern in Tonga zu entrichten. Was durchaus bemerkenswert ist, Tongas Chefgeologe bemüht sich sehr um Transparenz, gibt sogar bereitwillig Auskunft über mögliche Einkünfte, wenn es denn erstmal richtig losgeht mit dem Tiefseebergbau in der internationalen Clarion-Clipperton Zone.
For every ton, they will pay us $2.50.
Von jeder Tonne, die sie in unserer Zone heben, erhalten wir $2.50. Wir können jährlich maximal 3 Millionen Tonnen heben. Laut Schätzungen befinden sich in unserer Zone 750 Millionen Tonnen Manganknollen.
Außerdem bemühe sich Tonga um die Ausbildung junger heimischer Wissenschaftler, die anderen Staaten dann in der Clarion-Clipperton Zone zur Seite stehen können.
Ich denke, Tiefseebergbau ist die Lösung für den Klimawandel. Er hat weniger negative Auswirkungen auf den Kohleausstoß als Bergbau. Wälder, die wir jetzt verlieren, könnten wieder aufgeforstet werden.
Auch Lina Taulani schätzt die Gefahren des Rohstoffabbaus tief im Meer als eher gering ein. Die 27-Jährige hat Umwelttechnik studiert und war im Auftrag Tongas mit dem kanadischen Tiefseebergbauunternehmen TMC zweimal mehrere Wochen auf Erkundungsreise in der Clarion-Clipperton-Zone des Pazifikstaates Nauru, der als erstes mit der Ausbeutung beginnen will, und hat Daten gesammelt.
Über biologische Meeresorganismen in der Tiefsee. Und wir haben auch Sedimentproben genommen.
Sowie die Wassersäule oberhalb des Meeresbodens untersucht und sich angeschaut, welche Organismen auf den Manganknollen leben. Das kanadische Unternehmen TMC hat die beiden Forschungsreisen von Taulani finanziert, so wie es auch seit Jahren Stipendien vergibt. Für sie sei es eine gute Gelegenheit gewesen, ihre Kompetenzen zu erweitern, sagt Taulani. Und anders als oft behauptet, würden sich die Sedimentwolken nicht kilometerweit bewegen, sondern nur 20 Meter vom Meeresboden in die Höhe gehen, dann aber von der Schwerkraft wieder nach unten gedrückt werden.
Wir haben ferngesteuerte Fahrzeuge eingesetzt, die dem Testkollektor am Meeresboden gefolgt sind. Zudem haben wir noch Sensoren im Testfeld errichtet, die Signale erfassen und senden können, wenn die Sedimente in ihre Zone wandern.
Tonga setzt nicht nur auf Mehreinnahmen in der begehrten Clarion-Clipperton-Zone, die sich in internationalen Gewässern befindet, sondern auch auf die eigene Wirtschaftszone. So richtig Glück hatte der pazifische Inselstaat damit bisher nicht. Unternehmen aus drei Ländern hatten in Tonga Schürflizenzen, darunter Südkorea. Doch das hatte am Ende technische und Geldprobleme gehabt, sagt der Chef des Geologischen Dienstes Taniela Kula, leicht schmunzelnd.
Die koreanischen Wissenschaftler sind immer noch optimistisch und gucken nach Geldgebern. Aber wegen der kontroversen Diskussionen in Korea darüber ist es sehr schwer, Unterstützer für Erkundungen des Meeresbodens zu finden.
Derzeit sei alles zum Stillstand gekommen. Wer also Interesse habe, sei willkommen, sagt der Staatsbedienstete und listet auf, was vor Tongas Küsten zu finden ist.
In unserer Wirtschaftszone findet man Kupfer, Gold und Silber. Der Reinheitsgrad ist dabei mehr als 32% höher als beim Abbau an Land.
Ein weiterer Partner, der jedoch bankrott ging, war eine Tochter der kanadischen Metals Company. Umso erstaunlicher, dass der Inselstaat nun in der internationalen Clarion-Clipperton-Zone erneut mit einer weiteren Tochter von TMC zusammenarbeitet. Die verweist für Gesprächsanfragen an die Zentrale und den Geschäftsführer Gérard Baron. Sein Leitspruch: Die Zukunft ist metallisch. Während einer Dienstreise nach Indonesien nimmt er sich kurz Zeit für ein Online-Gespräch, um zu erklären, dass er im Tiefseebergbau weniger Umweltrisiken sieht als im Landbergbau.
Unsere Umweltuntersuchungen machen uns sehr zuversichtlich, dass wir die Auswirkungen, die bei der Gewinnung von polymetallischen Knollen am Meeresboden entstehen, minimieren können. Ein Teil der Diskussion ist, dass die Leute nach magischen Lösungen ohne Auswirkungen suchen. Die gibt es aber nicht.
They don't exist.
Einen dauerhaften Schaden des Meeresbodens schließt er aus und berichtet von einer Untersuchung in einem Lizenzgebiet, wo 2022 Manganknollen gesammelt und jetzt erneut Tests durchgeführt wurden.
Und ich freue mich, sagen zu können, dass wir alle positiv überrascht sind, wie schnell das Gebiet wieder auf die Beine kommt. Die Ergebnisse sind also ermutigend. Und wir dürfen nicht vergessen, dass unser alter Planet 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Er kann also ziemlich gut auf sich selbst aufpassen.
Dass sich einige Länder, auch Deutschland, mehrere Pazifikstaaten sowie auch große Unternehmen für ein Moratorium ausgesprochen haben, bis man mehr über die Tiefsee und mögliche Auswirkungen wisse, ärgert den Geschäftsführer der Metals Company.
Das Thema wurde eingehend untersucht und es wurden insgesamt Milliarden von Dollar dafür ausgegeben. Unser eigenes Unternehmen, die Metals Company, hat fast 400 Millionen Dollar ausgegeben und ein Großteil davon wurde für die Umweltforschung verwendet.
Geschäftsführer Baron ist sicher, es wird jetzt schnell gehen.
Wir sind sehr zuversichtlich, dass das Regulierungssystem auf einen guten Abschluss zusteuert. Und wir wissen, dass die Mitgliedstaaten mit großem Nachdruck darauf drängen, dass das Gesetz fertiggestellt wird. Daher haben wir dem Markt mitgeteilt, dass wir unseren Antrag nach der Juli-Sitzung dieses Jahres einreichen würden. Wir sind zuversichtlich, dass die internationale Meeresbodenbehörde ISA den Antrag prüfen und uns die Genehmigung erteilen wird, in die Förderphase einzutreten.
Ende 2025 könnte es soweit sein mit dem kommerziellen Tiefseebergbau. Drew Havea graust vor diesem Tag. Er ist der Chef des Zivilgesellschaftlichen Forums von Tonga, einem Zusammenschluss von 144 Nichtregierungsorganisationen. 2020 hat es einen Bann beim Tiefseebergbau gefordert. Havea empfängt auf der Terrasse seines Hauses, ist gerade noch in einer Videokonferenz. Er spricht leise und überlegt. Die größte Sorge der Gegner, dass Tonga über den Tisch gezogen wird bzw. den Kürzeren zieht, wenn die internationale Meeresbodenbehörde einmal die Regeln für den Rohstoffabbau in der Tiefsee festgelegt hat.
One is we don't have control.
Wir haben keine Kontrolle über das Unternehmen. Wenn die internationale Meeresbodenbehörde sehr strenge Regeln für die Umwelt festlegt, haftet Tonga dafür.
Der Vertrag zwischen dem Premierminister von Tonga und dem Unternehmen Tommel wurde nie mit der Öffentlichkeit diskutiert und aus seiner Sicht schlecht verhandelt. Wenn die Manganknollen einmal gehoben seien, habe Tonga zudem davon gar nichts mehr. Die Verarbeitung finde anderswo statt. Es würden keine Arbeitsplätze geschaffen.
Wenn der Chef des Geologischen Dienstes von Mehreinnahmen spricht, dann soll die Regierung doch einfach in 10 gute Fischerboote investieren. Allein ein Boot kann pro Jahr 10 Millionen Paanga einbringen. Wir können ohne Probleme 100 Millionen nur mit Fischen verdienen.
Das wären umgerechnet etwa 40 Millionen Euro. Ein Vielfaches mehr als der Tiefseebergbau dem kleinen Inselstaat Tonga jährlich einbringen würde, laut der Rechnung von Havea. Befürworter, die sagen, die Clarion-Clipperton-Zone ist doch weit weg von Tonga, erinnert er an den Unfall eines Containerschiffs 1992 im Ostpazifik, unter anderem mit tausenden gelben Plastikenten an Bord.
Die Spielzeuge landeten auch im Südpazifik vor unseren Küsten.
Denn alles hänge miteinander zusammen.
Ja, und zu den Ländern, die sich die aktuellen rund 30 Forschungslizenzen gesichert haben, gehören neben Japan und Südkorea auch China, Frankreich, Indien, Russland und Deutschland. Wobei sich die Bundesregierung, wie gehört, derzeit für ein Moratorium ausgesprochen hat und den kommerziellen Tiefseebergbau erstmal noch nicht starten will aufgrund der Unsicherheit. Für mich ist immer noch nicht klar, wie das Ziel der internationalen Meeresbodenbehörde, dass die gesamte Menschheit von dem Tiefsee profitieren soll, umgesetzt werden soll. Da werden wir sicherlich im Sommer dann noch einiges mehr hören. Ich bin André Zanto und hier im Weltzeit-Podcast haben wir in der vergangenen Folge auf eine Insel geguckt, die den Sextourismus durchaus als Wirtschaftsfaktor für sich gefördert hat, die Dominikanische Republik, trotz einer sehr starken katholischen Kirche dort. Wie passt das zusammen? Hört gern auch dort rein und ja, euch noch einen schönen Tag hier oben.